Hi, ich bin Tabea und gerade triffst du mich in meinem Podcast. Der Ort, an dem wir beste Freundinnen mit unserem Körper sind. Be my Body Buddy. Hi Buddies, ihr seht es nicht, aber heute ist hier etwas ganz, ganz anders. Also wirklich sowas von anders, denn ich sitze hier zum allerersten Mal alleine vorm Mikro. Ohne Gast, ohne Gästin, einfach nur ich, weil ich da ein Thema gerade habe, das mir so krass auf der Seele brennt und es möchte ich unbedingt mit euch teilen und ich habe wirklich keine Ahnung, wie das hier heute wird. Also ich allein, Solo-Folge. Wow, es ist ein Experiment. Und ich hoffe, ihr habt Lust, dieses Experiment mit mir zusammen anzugehen und einfach mal zu gucken, wie das so ist, wenn ich hier einfach meine Gedanken mit euch teile. Und falls ihr euch jetzt fragt, wird das der neue Standard? Wird Tabea jetzt nur noch alleine sprechen? Nein. Ich werde in Zukunft auch wieder ein paar GästInnen natürlich dabei haben. Aber wie gesagt, gerade ist da so ein Thema und ich dachte, nee, darüber muss ich sprechen, darüber möchte ich sprechen und das möchte ich mit euch teilen. Und zwar geht es um Körperkommentare. Also Kommentare, die wir über unsere Körper zu hören oder zu lesen bekommen. Und gerade ist draußen Sommer. Die Menschen haben weniger Klamotten an, man sieht mehr Haut, man sieht mehr Körper und mehr Körper sehen heißt auch, sie werden wieder mehr kommentiert. Und genau deswegen möchte ich darüber sprechen. Nicht, weil im Winter Körper nicht kommentiert werden. Also ich meine, unsere Körper werden ja wohl rund um die Uhr irgendwie kommentiert, aber jetzt gerade finde ich es besonders wichtig und auffällig. Und Körperkommentare, das ist natürlich ein Thema, das macht auch einfach super, super viel mit dem Blick auf unseren Körper und unser Körpergefühl. Und das kann in beide Richtungen gehen. Also natürlich kann es auch sein, dass wir durch so Kommentare, vermeintliche Komplimente, ich mache hier gerade so Tüdelchen, so einen Selbstbewusstseinsboost bekommen und dass unser Körpergefühl aufwertet. Aber, und das ist, glaube ich, häufiger dann eher der Fall, unser Körper wird aufgrund dieser Kommentare eher hinterfragt und abgewertet. Also wir schwingen irgendwie zwischen aufwerten und abwerten, aber eigentlich geht es vor allem immer ums Bewerten. Also in jedem Kommentar steckt irgendwie eine Wertung. Und wenn wir jetzt mal überlegen, woher dieses Wort kommt, landen wir direkt beim Substantiv, und zwar Wert. Heißt, wenn wir Körper kommentieren, dann schreiben wir diesen auch immer einen Wert zu. Also ist er viel wert oder wenig wert? Oh mein Gott, ich arbeite hier gerade schon wieder mit so Tüdelchen. Ihr seht es nicht, aber ihr kennt, ne? Diese Zeigefinger, Mittelfinger. Dieser Wert ist dann natürlich nicht objektiv, sondern stark abhängig von gesellschaftlichen Schönheitsnormen und in welcher Zeit und Kultur wir uns gerade befinden. Wenn ich zum Beispiel überlege, welche Schönheitsideale mich gerade umgeben, also in einer westlichen Kultur 2025, dann sind das schlanke, junge, sportliche, gepflegte, gesunde, symmetrische Körper. Die sind am meisten wert aktuell. Und jeder Körper bekommt irgendwie, so makaber das auch klingt, aber wenn wir jetzt beim Wert sind und mal so ein bisschen einen auf Supermarkt hier machen, ja auch irgendwie ein Preisetikett. Und genau das ist es, was den Druck auf uns so krass erhöht, weil ey, wer von uns möchte denn bitte auf dem Sale-Tisch landen? Bei Rudis Resterampe. Ich will nicht verscherbelt werden. Oder ne, wer möchte von uns so diesen roten, nicht mehr lange haltbar Sticker bekommen? I doubt it. Wer will das? Und dann kommen wir auch ganz schnell vom Thema Wert zum Thema Selbstwert und damit auch zum eigenen Körpergefühl. Ihr merkt, mein Gott, da ist ganz schön viel System hinter, irgendwie auch super viel so Theorie. Aber ich glaube, dieses System, das ist so wichtig, dass wir da mal hinterblicken, um zu verstehen, woher diese Körperkommentarkultur, wie geil, ich liebe Alliteration, woher diese Körperkommentarkultur kommt und vor allem, wie wir uns davon abgrenzen können. Ich möchte nämlich viel, viel wertfreier auf meinen Körper blicken können und mit euch zusammen eigentlich lernen, wie wir von diesem außen, also Menschen beurteilen uns von außen, wie wir mehr zum Inneren kommen und im Inneren dann dieses positive Körpergefühl etablieren können. Am Ende der Folge habe ich dann auch 3 Tipps für euch, wie ihr das lernen könnt, also euch von Körperkommentaren abzugrenzen. Und nach jedem Kapitel, was hier gleich kommt, gibt es auch ein kleines Learning, das ich daraus gezogen habe und das ihr dann vielleicht auch mit auf den Weg nehmen könnt. Und wie ihr hört, es wird 3 Kapitel geben. Und diese 3 Kapitel, die stammen aus Anekdoten aus meinem Leben und die bilden eigentlich so die unterschiedlichsten Arten von Körperkommentaren ab. Also wir bewegen uns gleich durch Popkultur, durch mein, Spoilers, gar nicht geil, durch mein Dating-Life, Mano. Und bewegen uns auch noch rein in die 2000er Jahre und reden auch über einen meiner Lieblingsfilme, Wie werde ich ihn los in 10 Tagen? Ich habe also beim Vorbereiten der Folge überlegt, wann wurde mein Körper mal so richtig offensichtlich kommentiert? Und also da musste ich jetzt nicht lange überlegen, da fielen mir gleich einige Momente ein. Vor allem während meiner Magersucht, also als ich anfangs abgenommen habe, wurde natürlich ganz oft gesagt, wow, hast du abgenommen. Das lasse ich jetzt mal raus. Es gibt auch viele andere Momente, von denen ich erzählen könnte. Und ich habe mich jetzt auf 3 fokussiert, die ich besonders prägend für mich fand. Und auch denke, dass das nicht nur auf mich zutrifft, was mir da passiert ist, sondern dass sich da ganz, ganz viele Menschen, vielleicht auch ihr, euch drinne wiederfindet. Und wir starten jetzt einfach mal in meiner Kindheit. Ich bin 1992 geboren und diese Story spielt dann so, ich glaube 1999. Also ich war entweder 6 oder 7, irgendwie so. Und ich war damals häufig bei meinen Großeltern und habe es dort wirklich sehr geliebt. Ich hatte da unter anderem, oh mein Gott, okay, kurze Side Story. Ich hatte einen wundervollen Hula-Hoop-Reifen bei meiner Oma mit so Wasser drin, diesen Wave-Hoop. Oh mein Gott, den habe ich geliebt. Meine Oma musste immer erzählen, wie oft ich diesen Hula-Hoop-Reifen um meine Hüften kreisen lasse. Und es war irgendwann immer so 2663, 2664. Oma hat durchgehalten, ich auch. Und was Oma auch noch besonders gut konnte, zusammen mit Opa, nicht zu vergessen, kochen. Und zwar so gut kochen. Und das Motto im Haus war eigentlich immer, es gehört so viel gutes Essen auf den Tisch, dass sich darunter die Balken biegen. And what can I say? Ich habe einfach zu nichts Nein gesagt. Vor allem nicht zu den Reibekuchen mit so einer richtig dicken Schicht Zucker und dazu dann so ein Glas eiskalte Vollfettmilch. Oh mein Gott. Das war wirklich sehr lecker. Und meine Oma hat mich dafür dann auch immer gelobt. Sie hat dann gesagt, oh, du bist so eine gute Esserin. Und hat es auch immer den anderen Omis. Also kennt ihr das? Auf einmal sind alles Tanten und Omis, ne? Eigentlich sind das nur so Freundinnen von der Oma oder Freundinnen von der Straße. Es war auch mal so, das sind die Freundinnen von der Straße. Aber ich habe die dann auch alle immer Tante und Oma genannt. Ich war ja, naja, egal. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall hat sie auch mal gesagt, oh, Tabea ist eine gute Esserin. Und dann, und jetzt wird es ein bisschen kritischer sogar noch, und dabei immer noch so schön schlank. Okay, meine Oma meinte das bestimmt nicht böswillig. Aber wir müssen einfach mal überlegen, sie hat als Kind den Krieg miterlebt und mir auch häufig davon erzählt, wie knapp manchmal das Essen war. Es gab ja so Lebensmittelkarten. Ich konnte mir das als Kind nie vorstellen, wenn sie mir es erzählt hat. So, ich hing auch wirklich immer an ihren Lippen und war so, Oma, erzähl mir mehr davon. Und dann hat sie wirklich von diesen Lebensmittelkarten erzählt, die ihre Familie bekommen hat und auf der dann genau festgelegt war, wie viel Lebensmittel sie einkaufen dürfen. Also meine Großeltern sind in diesem Bewusstsein groß geworden, dass Essen nicht selbstverständlich ist und schon gar nicht große Mengen davon. Und auch diese Freiheit, selber zu entscheiden, was und wie viel man einkaufen und essen möchte, das hatten die nicht. Das heißt, wenn meine Oma jetzt über 50 Jahre später mein Essverhalten kommentiert, ist das gar nicht böswillig, ne? Also das gute Esserin ist für sie eigentlich nur ein super beruhigendes Zeichen. Sie drückt damit aus so, ey, dem Kind geht's gut, es ist gesund, es hat Appetit, es muss keinen Hunger erleiden. Ich bin ja aber ganz anders groß geworden. Und zwar wurde ich in eine Gesellschaft reingeboren, die alles im Überfluss hat. Ich meine, wir können ja einfach in den Supermarkt gehen und uns alles kaufen und uns alles reinschaufeln, was wir wollen. Und deswegen haben wir jetzt, glaube ich, diese Werteverschiebung, ne, dass jetzt so eine Disziplin, also zu etwas Nein zu sagen, viel, viel erstrebenswerter ist. einfach weil es ja so einfach wäre, einfach zu einem Ja zu sagen. Aber Nein zu sagen, das ist dann so die Disziplin. Und dadurch steht natürlich so diese Aussage von meiner Oma, die gute Esserin, in einem ganz neuen Kontext für mich. Also für mich, bei mir kommt dann eher an, wow, die haut ganz schön rein und hat sich nicht im Zaum. Also die hat keine Disziplin, eine gute Esserin. Das zeigt erst einmal, dass Aussagen, die andere treffen, die hören wir nicht, wie sie ursprünglich gedacht waren, sondern gefiltert durch unsere Umgebung, unsere Erfahrung und unsere Weltanschauung und Werte. Ja gut, ich habe sehr weit ausgeholt. Ich merke das gerade selber. Ich komme zum Punkt, weil ich möchte zu diesem Nebensatz von der Oma zurück. Ne? Sie ist ja trotzdem dabei so schlank. Also es ist ja jetzt wirklich mal ein explizites Körperkommentar. Ein Lob, was ich schon als Kind aufsauge. Also so, wow, schlank, habe ich gehört, ist was ganz Besonderes, was Wichtiges. Und wie cool dann aber auch noch, dass ich dabei trotzdem noch die gute Esserin, ich mache wieder die Tüdelchen, bin. Und das, was meine Oma mir hiermit auf den Weg gibt, das begegnet mir 2003, ich kann nicht richtig gut rechnen, 6 Jahre, glaube ich. 6 Jahre später, nochmal. Und zwar in einem meiner Lieblingsfilme, Wie werde ich ihn los in 10 Tagen? Ich glaube, ich kann den Film bis heute mitsprechen. Und es gibt darin eine Szene, in der die Hauptdarstellerin, blond, schlank, ne, und so dargestellt, dass sie der Traum aller Männer ist, genüsslich in einen Burger beißt. So super lässig, ganz ohne Reue. Und sie sagt auch noch so, oh Mann, die haben schon wieder den Bacon, das Speck vergessen. Daddy, das Speck. Sie haben es vergessen. Und ihre Chefin kommentiert dann auch noch, sagt so, oh, tonight, take smaller bites. Also heute Abend hau mal nicht so rein. Und sie verdreht daraufhin aber die Augen und beißt noch genüsslicher zu. Und was wir hier sehen oder was dort dargestellt wurde, ist das sogenannte Cool Girl. Ein Ausdruck aus der Popkultur, was uns immer wieder begegnet und vor allem 2012 geprägt wird. Und es handelt sich dabei um eine männliche Fantasie einer perfekten Freundin. Und das sind so Merkmale, also diese perfekte Freundin, ne? Die isst Burger, die isst Pizza, die haut rein, Leute, die isst Süßes, die trinkt dabei Bier. Oh mein Gott, ein Tüdelchen männliches Getränk. Sie ist dabei aber trotzdem immer noch super sportlich, super schön. Sie meckert nicht, sie ist unkompliziert und sie liebt wieder Tüdelchen. Oh Gott, vielleicht muss ich einen Videopodcast doch machen. Ich mache das hier sehr häufig gerade. Sie liebt Männersachen mit Sport und Videospielen und Actionfilmen. Also sie ist so quasi der beste Kumpel, aber halt in sexy, weiblich und super hot. Und das sind jetzt nicht die wahren Charakterzüge einer Frau. Also es ist jetzt nicht das Abbild von dem, wer wir sind in unserer Gesellschaft, ne? Sondern es ist vielmehr die Rolle, in die viele Frauen schlüpfen, um Erwartungen zu erfüllen und unterbewusst männliche Wunschvorstellungen zu bedienen. Weil noch immer lernen wir als Frau, dass unser Leben ja nur dann Sinn macht, wenn wir vom edlen Prinzen entdeckt worden sind. Und, ey Leute, es wird bis heute gesagt, dass die Hochzeit der schönste Tag unseres Lebens ist. Und das wird auf Frauen bezogen, nicht auf Männer. Weil für Männer ist die Hochzeit nicht der schönste Tag, sondern der Anfang vom Ende. Und man redet dann ja auch so ab morgen in Haft. Und bei JGAs tragen dann Männer oder müssen die Männer dann diese Streifenanzüge anziehen, als wäre so die Ehe, das Gefängnis. Ja, mein Gott, heiratet halt bitte nicht, ey. Naja, ich merke, ich komme manchmal so ein bisschen hier vom Hauptthema ab, aber das Problem mit dieser Cool Girl Attitude ist, viel zu essen und dabei super schlank und immer gut gelaunt zu sein, setzt einfach unrealistische Körper- und Verhaltensstandards voraus. Und wenn ich das Ganze jetzt noch weiter spinne, erzählt es ja noch viel mehr, weil Essen genießen dürfen dann ja nur die, die schlank sind. Und damit grenzen wir einfach mal dicke Körper vom Genuss aus. Und ey, ich bin wirklich ehrlich, ich will mich da gar nicht rausnehmen. Ne? Wie oft stand ich selber schon in einer Eisdiele und vor mir stand ein Mensch mit mehr Gewicht und ich dachte so, haha, ja, war ja wieder klar. Und das bringt mich zum Ende dieses Kapitels, dem Cool Girl Kapitel, zu meinem Learning. Erst einmal, ich vermisse die Omi und ich vermisse die Reibekuchen und auch ich kommentiere Körper. Nicht laut, aber in Gedanken und auch ich klammere mich sehr an Schönheitsnormen fest. Und deswegen habe ich mir jetzt zur Aufgabe gemacht, mir meine Gedanken über Körper bewusster zu machen. Also mich zu hinterfragen, welche Vorurteile habe ich? Wieso habe ich diese? Und stimmen die überhaupt? Weil Vorurteile müssen ja nicht immer stimmen. Und ich glaube nämlich, dass wenn wir alle mal unsere Vorurteile checken, können wir diese langsam abbauen und damit auch weg vom Kommentieren kommen. Also mir geht es nicht nur darum, dass wir uns von anderen Menschen abgrenzen von Kommentaren, sondern dass wir es halt auch nicht machen. Wäre ja irgendwie ganz schön. Also ich wünsche mir es auf jeden Fall für mich, dass ich da ein bisschen mehr darauf achte, wo meine Gedanken so hinschweifen. Wir kommen zum zweiten Kapitel und zu dem nächsten Mal, dass mir in meinem Leben die Körperkommentare entgegenfliegen. Diesmal werde nicht ich kommentiert, sondern ich sauge eigentlich diese ganzen Kommentare in Zeitschriften auf. Also in Deutschland, ich habe gelesen, oh mein Gott, ich habe sie geliebt, die Bravo, die, sagt man Yam oder Yam? Darüber habe ich mich schon immer mit meinen MitschülerInnen früher sehr gestritten. Und dann noch die Girl und die Mädchen. Und ich erinnere mich einfach noch an eine Zeit, in der konnte man nicht weggucken an, wollte ich auch gar nicht, es hat mich so fasziniert, an Nicole Richie und Lindsay Lohan. 2005 gibt es so ein Cover von den beiden. Da sieht man die zwei. Sie sind zusammen in Beverly Hills unterwegs. Es ist so Nacht, es ist dunkel um sie herum. Das Foto wird von Paparazzi aufgenommen und die beiden tragen Kleider. Lindsay in so einem Rot, das ist so ein langes, flatteriges, und Nicole in so einem Taupe. Und sie haben Spaghetti-Träger und einen tiefen Ausschnitt und man sieht sehr, sehr viele Knochen. Und beide Stars haben in kurzer Zeit echt viel abgenommen. Also vor allem Nicole Richie, die man davor noch so aus The Simple Life kannte. Und überall sind diese Schlagzeilen, die lauten wie Extremdiät, Skinny, SOS, die Haut- und Knochendiät. Und es wird sich einfach komplett auf die Körper der beiden gestürzt. Es werden Vorher-Nachher-Fotos abgedruckt. An manche Körperstellen wird mit so einem extra krassen Zoom herangezoomt, damit man auch wirklich jede Rippe, jeden Knochen sehen kann. Und dann gibt es sogar noch US-Cover, die ihr angebliches Körpergewicht abdrucken. Also wirklich neben die Körper der Frauen, neben Nicole und Lindsay, wurden dann einfach so die Kilogrammzahlen geschrieben, die sie angeblich wiegen. Und damit sind aber die beiden nicht allein. Also die 2000er Jahre sind die Jahre der Paparazzi-Fotos, in der junge, prominente Frauen permanent belagert wurden, um sie aus wirklich allen Blickwinkeln zu fotografieren und zu kommentieren. Vor allem Gewichtszunahmen und Abnahmen wurden einfach dokumentiert. Manchmal, wie gesagt, sogar mit diesen Zahlen, die dann irgendein Experte, oh Gott, ich mache wieder die Tüdelchen übrigens, dem Magazin verraten hat. Und es kamen dann so Begriffe auf wie Size Zero. Also Schlankheit wurde extrem zelebriert. Aber immer mit der Doppelmoral. Weil ja, bitte dünn sein, aber bitte nicht zu dünn sein. Denn sobald jemand vermeintlich zu dünn war, kamen dann Schlagzeilen wie nur noch Haut und Knochen, der Magerschock, ist sie krank. Und krank aber auch nicht in dem Kontext, dass man sagt, okay, eine Magersucht ist eine Krankheit, wir müssen das ernst nehmen, wir klären über diese Krankheit auf, wir gucken, wie es den Menschen, die betroffen sind, wie es denen besser gehen kann, sondern eher, um daraus eine fiese Headline zu machen, um einfach einen Titel zu verkaufen. Und dann weiß ich noch, wie ich zum allerersten Mal das Wort Skinny Fat gelesen habe. Und es ging um Lindsay Lohan. Und man hatte sie am Strand im Bikini fotografiert und allein das ist doch einfach schon so falsch. Also einen Menschen, einen Körper als öffentliches Allgemeingut zu betrachten und ungefragt zu fotografieren, weil also ein Paparazzi hat nicht gefragt, darf ich mal bitte? Und ich meine, ich fühle mich auch schon, wenn ich allein ein Selfie von mir am Pool im Bikini mache, fühle ich mich ja schon echt so, dass ich denke, oh Gott, so die arme Frau. Auf jeden Fall wurde sie dann betitelt als Skinny Fat. Und für alle, die den Begriff nicht kennen, Skinny, dünn, Fat, Fat. Und man sich schon fragt, hä, was heißt das jetzt? Dieser Begriff beschreibt, dass jemand dünn ist, also ne, Skinny, aber dann doch zu Fat, also zu viel Fett hat, um Muskeln zu sehen. Und das ist dann einfach wieder dieses typische endlose Optimierungsschleife, ne? Weil die Frau entspricht schon dem Dünnheitsideal, aber sie bekommt ein neues Makel aufgedrückt. Sie ist nicht muskulös genug. Und jetzt daraus auch direkt das Learning. Wir können es niemandem recht machen, außer uns selbst. Denn egal, was wir machen, es wird kommentiert und es wird auch immer gesagt, es könnte ja noch anders sein. Wir kommen niemals an den Punkt an, an dem andere Menschen über uns sagen, jetzt sind wir perfekt, weil wir leben im fucking Kapitalismus. Unsere Körper, aus denen wird Profit geschlagen. Die Diätindustrie, die Fitnessindustrie, da steckt so viel Geld hinter und die wollen nicht unser Bestes. Die wollen nicht, dass unsere Haare irgendwie besonders glänzen, wie sie es vielleicht schreiben. Die wollen eher, dass wir das Shampoo von ihnen kaufen, damit unser Haar so glänzt. Und wenn wir jetzt das Ganze auf Körper beziehen, dann ist das natürlich wieder dieses typische, okay, es wird uns gesagt, wir müssen schlank sein. Wenn wir das erreicht haben, dann wird uns gesagt, wir müssen muskulös sein, damit sie erst ihre Diäten verkaufen können, dann ihre Protein-Shakes, don't know. Dann sind wir zu muskulös und es wird gesagt, oh, muskulöse Frauen, ist das überhaupt noch weiblich? Und dann wird uns gesagt, aber weiblich sind ja lange Haare und Brüste und ich weiß nicht was. Und dann heißt es, kauft das Shampoo, lasst euch die Brüste machen. Don't know, es endet nie. Aber es kann dann enden, wenn wir das wissen und uns selber sagen, Leute, mein Körper, so wie er gerade ist, ist perfekt. Natürlich, wenn ihr gerade Schmerzen habt oder irgendwas ist, wo ihr sagt, okay, damit fühle ich mich nicht wohl, weil das rein wirklich medizinisch vielleicht nicht der Fall ist, dann okay, dann geht zum Arzt. Aber lasst euch nicht von anderen einreden, dass ihr irgendwelche Makel habt, nur damit die ihre Produkte verkaufen können. Wow, ich merke, ich kann mich echt sowas von in Rage reden, wenn es um mediale Darstellung und Kommentare von Frauenkörpern geht. Und wisst ihr was? Ich rede einfach weiter. Wir machen das, weil es ist noch so viel Superkritisches passiert und ich hoffe, dass wenn wir dieses System verstehen, warum wir Körper kommentieren, dass wir ein viel besseres Bewusstsein dafür haben, es selber nicht für uns übernehmen und im besten Fall dagegen angehen. Deswegen, wir bleiben bei den Magazinen der 2000er Jahre. Merkt ihr, dass der Film, den ich vorhin nannte, auch aus der Zeit stammt? Fällt mir gerade mal so auf, ne? 2000er. Also in den 2000ern ist echt viel passiert, was aber übrigens nicht heißt, dass davor nicht auch schon Frauenkörper kommentiert wurden. Also das Ganze, dass irgendwie ein Körper kommentiert und damit ja auch reguliert wird, also eine Machtausübung auf diesen Körper ausgeführt wird, das gab es schon vom Anfang des 20. Jahrhunderts. Also Figurveränderungen wurden in Tageszeitungen damals schon kommentiert. Schauspielerinnen und Sängerinnen wurden nicht irgendwie nur für ihre Performance und Leistung bewertet, sondern auch für ihren Stil, für ihr Aussehen. Ich meine, es wurde sehr viel Marilyn Monroe, die Kurven, Twiggy, Kate Moss. Also es wurde ja immer sehr, sehr viel aufs Aussehen geguckt. Weil ich aber 90s Girl bin, kann ich einfach die Geschehnisse der jüngeren Popkultur viel besser zuordnen und halt so aus den 2000ern erzählen, weil da war ich Teenie, da habe ich langsam noch nicht gecheckt, was um mich herum abgeht, aber ich kann davon jetzt erzählen, sagen wir es so. Erinnert ihr euch bitte noch an diese Super-Zoom-Fotos an Zellulite, also an die Beine von Frauen ran? Wobei, haha, was heißt hier, erinnert ihr euch noch? Ich glaube, das ist damit schon Schluss? Ich war lange nicht mehr in einem Kiosk. Ich habe mir lange solche Magazine nicht angeguckt, aber ich würde da echt einiges drauf verwetten, dass diese Fotos noch immer abgedruckt werden. Ja, als wäre so Zellulite voll schlimm und voll ekelhaft. Aber mit diesem Ekel spielen halt ganz, ganz viele, weil Ekel ist eine der heftigsten Taktiken, um Frauen abzuwerten. Ekel ist nun mal eine der stärksten Emotionen und das wissen auch machtgierige alte weiße Männer. Wobei sagen wir einfach Männer. Und die Sprache aus dem Boulevardmagazin, ne, die ich bereits genannt habe, war von Ekel ja einfach gekennzeichnet. Also Ekel gegenüber Frauenkörpern. Und Trump bringt das Ganze im Wahlkampf gegen Hillary Clinton auf den Höhepunkt, als er von ihr als so eine ekelhafte Frau spricht. Und ja, okay, ich rede von Trump und vielleicht lächelt ihr jetzt da draußen und sagt so, ja, was der sagt, nehmen wir jetzt eh nicht für bare Münze? Hat das was mit Bargeld zu tun? Ihr wisst, ihr lächelt vielleicht über seine Kommentare, aber andere Menschen nicht. Weil andere Menschen nehmen bei Wort, was er sagt. das ist super, super schwierig, weil dann wird einfach dieses Narrativ ekelhafter Frauenkörper weitergesponnen. Ja, und während auf der einen Seite halt der Ekel steht, steht auf der anderen Seite die Scham. Also wenn ein Mensch über mich sagt, boah, bist du ekelhaft, dann schäme ich mich, ja? Und zack, sind wir beim Bodyshaming. Und Bodyshaming ist nichts anderes als das. Uns wird aufgedrückt, dass wir uns in irgendeiner Art und Weise für irgendwas an unserem Körper zu schämen haben. Und es geht in beide Richtungen, Bodyshaming. Einmal in die Richtung Skinny-Shaming, also wie jetzt zum Beispiel am Beispiel von Lindsay Lohan oder auch so, wie ich es erlebe, dass ich zu hören bekomme, ich sei zu dünn, aber auch in die Richtung Fat-Shaming, also dass Menschen angeblich zu fett, zu dick sind. Und da möchte ich euch zwei CreatorInnen unbedingt ans Herz legen. Und zwar ist das einmal Sam, die heißt auf Instagram Summer geht's noch, Junge, und Alina Free. Die beiden sind mehrgewichtig und teilen ihre Erfahrungen mit Fettshaming, aber auch, und das liebe ich einfach besonders, wie sie immer mehr zu einem positiven Körpergefühl kommen. Und es ist so authentisch und so schön, die beiden reden aus ihrem Alltag, von ihren Erfahrungen mit so viel Gefühl und haben aber auch das System dahinter verstanden. Und wenn ihr noch tiefer in das Thema einsteigen wollt, also generell in das Thema Bodyshaming und Schönheitsideale, dann könnt ihr auch in die vierte Folge von diesem Podcast hören. Da habe ich nämlich damals gesprochen mit Elisabeth Lechner über, ich habe es gerade schon gesagt, Schönheitsideale und Bodyshaming. Die Folge heißt, wann finde ich meinen Körper schön? Und was ich gelernt habe, weil wir wollen ja jedes Kapitel mit einem Learning schließen, ist, niemand kann sich gegen Bodyshaming schützen. Damit, das möchte ich jetzt gar nicht, dass wir jetzt alle niedergeschmettert nach Hause gehen, weil, jetzt kommt das Positive, wir können ja alle was dagegen tun. Weil ich weiß, wie es ist, wenn man einen Kommentar hört, dass man erstmal irgendwie verstummt und völlig überrumpelt ist. Und dann geht man nach Hause oder man fährt Bus oder was auch immer und denkt so, okay, damn, jetzt weiß ich, was ich hätte sagen können. Und mir hat es jetzt immer geholfen, genau das dann aufzuschreiben, damit ich es beim nächsten Mal parat habe. Weil klar ist, das nächste Mal wird kommen und meistens kommen auch die gleichen Kommentare, die ändern sich nicht häufig. Also ich wurde einfach schon echt häufig als zu dünn kommentiert oder mir wurde schon häufig gesagt, dass ich für eine Frau ja sehr viel Haare im Gesicht habe. Ja, sehe ich selber, danke. Und für beides habe ich jetzt eine Antwort parat. Nicht, um mich zu rechtfertigen, sondern um die andere Person in ihre Schranken zu weisen. Und welcher Spruch eigentlich immer geht, schreibt ihn euch gerne auf, weil das kann man wirklich in jeder Situation auf jedes Körperkommentar anwenden, ist, dass ihr fragt, sag mal, und wer hat dir gerade erlaubt, meinen Körper zu kommentieren? Ich in jedem Fall nicht. Und das wirst du bitte auch nie wieder tun. Und endet mit dieser Aussage. Das wirst du auch nie wieder tun. Lass nicht die Frage offen stehen, weil so gibt ihr der Person einfach nur eine Chance, darauf zu antworten, sondern setzt ein klares Statement. Mach ein Mic Drop. Sag, ey, du auch nicht. Bitte. Tschüss. Und damit lasst ihr sie verstummen. Ja, stumm werde ich nicht. Wir kommen zum letzten Kapitel. Und dieses Kapitel heißt Kommentare versus Kompliment. Und wir gehen jetzt in mein Dating-Life. Ich habe ein bisschen gespoilert am Anfang. Das wird jetzt nicht cool. Nicht, dass ihr denkt, wow, jetzt kommt eine Love-Story. No, no, no. Also Love-Story für Kroketten, aber nicht für den Typen. Wir gehen rein in meine Story. Wir sind jetzt im letzten Jahr. Ich war feiern und habe dann so um 4 Uhr morgens gedacht, boah, ich habe richtig Hunger. Und es ist kein Geheimnis, wo man mich morgens um 4 Uhr findet in Hamburg, wenn ich Hunger habe. Natürlich esse ich Kroketten mit Hela-Gewürz-Ketchup. Ich sitze in einer kleinen Pause. Da führt kein Weg dran vorbei. So, ich komme also aus dem Club, sitze da, esse meine Kroketten und mein Handy vibriert. Und ich bekomme via Instagram eine Nachricht von irgendeinem Typen, ich habe den noch nicht mal im Club gesehen. Wir haben kein Wort miteinander gesprochen. Don't know who he is. Ich frage mich jetzt auch, wie ist der so schnell an meinen Namen? Und naja, er hat mir geschrieben. Und schreibt, schade, dass du schon weg bist. Kommst du nochmal wieder? Und ich habe geantwortet, frag mich nicht, warum. Zyklus. weiß ich nicht. Ich so, nee, brauchte meine Kroketten. Von ihnen sofort, ne, so zurück. Du hast um 4 Uhr Bock auf Kroketten? Und hab ich, so ironisch und sarkastisch und das cool Girl, wie ich's bin, oh mein Gott, habe ich geschrieben, gesundes Essen zu gesunden Zeiten ist meine Leidenschaft. Und jetzt. Ey Leute, ich weiß nicht, könnt ihr euch irgendwo festhalten? Tut es. Ich habe hier gerade so eine Kommode vor mir. Ich halte mich nochmal fest. Ich kenne den Kommentar. Ich halte mich trotzdem fest. Haltet euch fest. Er hat geschrieben, sieht man dir immerhin nicht an. Heieiei. Puh, das war so ein Moment, ne? Da hat es mir die Sprache verschlagen. Also da ist mir meine Krokette echt im Hals stehen geblieben. Ich wusste nicht, was ich schreiben soll. Ich habe nicht reagiert. Und am nächsten Morgen gucke ich auf mein Handy, nächsten Morgen, nächsten Mittag, nächsten Tag irgendwann, von ihm eine Nachricht, nachdem ich nicht reagiert habe. Sarkasmus nicht so dein Ding? Und dann habe ich echt überlegt. Habe ich wirklich überlegt. Bin ich jetzt die Zicke, wenn ich ihm sage, dass das voll nicht okay war, sein Kommentar? So, dass ich mich wirklich bewertet fühle und dass ich meinen Körper als Zielscheibe seines Kommentars empfinde. Und dass mich das echt wütend macht und traurig und enttäuscht und ich das nicht möchte. Und dann war ich so, okay, fuck. Das ist genau dieses Cool Girl, was ich jetzt wiedergebe. Ah, ich will nicht zu kompliziert sein für die Männer. Ich bin ja ganz süß. Ich lache das weg und sage, Kroketten haben geschmeckt. Hihihi, so. Nee, habe ich gedacht. Nee. Nicht mit mir. Pascal, nicht mit mir. Der hieß nicht Pascal, by the way. Aber ne, ihr wisst, was ich meine. Pascal. Und dann habe ich geantwortet. Körper zu bewerten ist für mich kein Sarkasmus. Kam von ihm direkt. Das war ein Kompliment. Und jetzt sind wir beim Thema. War das ein Kompliment? Oder war das eine Wertung? Ist jedes Kompliment eine Wertung? Weil kann man dazwischen überhaupt unterscheiden? Also ein Kompliment setzt ja immer irgendwie einen Maßstab voraus. Wenn ich sage, deine Haare sind schön, dann gibt es für dieses Schön ein Maßstab. Und dieser Maßstab orientiert sich ja daran, was in unserer Gesellschaft als attraktiv, gepflegt oder erstrebenswert gilt. Und genau dieser Maßstab ist nicht neutral, sondern historisch, kulturell und oft auch von Macht- und Schönheitsnormen geprägt. Also Komplimente spiegeln ja einfach immer unsere gesellschaftliche Norm wider. Und es gibt auch eine Studie, die zeigt, dass Komplimente über das Äußere dazu führen, dass Frauen objektifiziert von sich selbst denken. Also dass ich mich nicht mehr als Mensch im Ganzen sehe mit all meinen Fähigkeiten, Talenten, Erfahrungen, Schwächen, Persönlichkeitsmerkmalen und all dem, was mich zu mir macht, sondern dass ich mich als Oberfläche, also als Ding empfinde, was ich verändern kann und im besten Fall optimiere. Ja, und jetzt gibt's dann halt, ne, diese Pascals, die dann sagen, ja, darf ich jetzt gar keine Komplimente mehr machen? Und Leute, ich glaube, diese eingeschnappte Reaktion, dieses gar keine Komplimente mehr machen, das ist eine Reaktion, die spiegelt einfach nur wider, wie sich diese Typen in ihrer Männlichkeit verletzt fühlen. Weil sie dann ja nicht mehr die sein können, die Frauen durch ihre Kommentare und Sätze und Komplimente aufwerten. Ja, Pascal, ich beantworte dir gerne übrigens deine Frage, ob du denn überhaupt noch Komplimente machen darfst. Ja, darfst du, aber halt nicht übers Äußere, wo wir dann auch bei meinem letzten Learning ankommen. Komplimente machen, die keine Schönheitsnormen reproduzieren und Menschen nicht objektifiziert von sich denken lassen. Ich habe es auch ein bisschen geübt, weil im ersten Moment, ja, ich fasse mir wieder ans eigene Näschen, so, habe ich auch Komplimente eher gemacht. Oh, wow, deine Haare, wow. Ich habe bestimmt auch mal gesagt, boah, hast du abgenommen. Locker habe ich das mal in meinem Leben gesagt. But I don't do that anymore. Ich habe neue Sätze gefunden. Ich habe neue Komplimente für mich gefunden. Nicht für mich, sondern für andere. Also, die ich dann sage. Und ihr könnt mitschreiben. Ihr könnt sie euch merken. Ihr dürft sie gerne beim nächsten Mal in eurem Freundinnenkreis verbreiten. Hier kommt meine super süße Auswahl. In deiner Nähe fühle ich mich richtig wohl. Dein Lachen ist ansteckend. Ich klinge gerade wie so, oh Gott, ich klinge, glaube ich, gerade wie so Duolingo, ne? Wie so eine Sprach-App, die meine Mutter immer macht. Bding! Ich liebe deine Energie. Bding! Mit dir zusammen fühlt sich sogar Stille schön an. Das klingt gar nicht so cool, wenn ich habe das hier stehen, da sehen die Komplimente schöner aus. Aber ich habe noch zwei. Und zwar, wie du redest, zieht mich jedes Mal in deinen Bann und wenn du den Raum betrittst, wird's um mich etwas heller. Ja, also die klingen wirklich jetzt, wenn ich es vorlese, gar nicht so schön, aber ja, vielleicht, ach, ihr bewertet, ob die jetzt schön klingen oder nicht. Oder ihr findet neue und streut die in der Welt. Finde ich schön. Ist jetzt, mache ich jetzt auch gleich nochmal. So, wir sind jetzt alle drei Kapitel durch und ich habe euch versprochen, dass ich noch Tipps habe, wie wir zusammen lernen können, uns von Körperkommentaren abzugrenzen. Und diese Tipps, die gebe ich jetzt. Das sind meine persönlichen Tipps. Ihr könnt mal gucken, ob ihr die anwenden könnt, ob ihr vielleicht andere habt. Aber wir gehen da jetzt rein. Und zwar Nummer 1. Grenzen laut aussprechen. Das habe ich ja vorhin schon mal gesagt, ne? Dass ihr wirklich danach sagt, halt, stopp, so nicht mit mir. Wenn jemand euer Aussehen kommentiert, direkt sagen, ich kommentiere keine Körper, also bitte macht das auch nicht bei mir. Also ich finde es super wichtig, hier ganz klar zu äußern, was man möchte. Ein verbales halt, stopp. Ich weiß aber auch, dass Menschen sofort dicht machen, wenn man mit so einem erhobenen Zeigefinger beginnt. Ne? Dieses, du hast gerade meinen Körper kommentiert oder du. Dann machen die Menschen dicht. Deswegen beginnt gerne immer so aus eurer Perspektive. Ich mach das ja auch nicht. Finde ich eigentlich ganz schön. Glaube ich. Was heißt schön? Effektiv soll es vor allem sein. Dann Nummer 2, filtern. Weil, okay, ihr habt jetzt eure Grenze gezogen. Aber trotzdem steht dieser Kommentar ja noch immer im Raum. Weil, also fürs nächste Mal habt ihr die Grenze gezogen, aber wir sind jetzt ja immer noch in der Gegenwart. Der Kommentar wurde gedroppt. Der schwebt im Raum. Und ihr müsst jetzt überlegen, wie grenze ich mich dazu ab? Wie lasse ich den nicht an mich ran? Und es ist immer so einfach gesagt als getan. Ich weiß es selber, ich lasse mir viele Dinge, lasse ich sehr nah an mein Herz. Aber ich habe gelernt, dass ich nicht überlege, was sagt dieser Kommentar über mich aus, sondern was sagt dieser Kommentar über die andere Person aus? Also das Ganze von mir zu lösen und auf die andere Person zu übertragen, weil das ist deren Kommentar, nicht meiner. Ich habe damit nichts zu tun. Also nichts zu tun auch nicht, aber ihr wisst, ne? So einfach zu überlegen, okay, woher kommt diese Person? Ach, gar nicht viel zu durchdenken. Vielleicht macht ihr euch gar keine Gedanken. Don't know. Dritter Punkt. Wir machen schnell weiter, bevor ich mich hier wieder in Rage rede. Abstand nehmen. Also, ihr habt eure Grenze gezogen. Und wenn diese Person es aber einfach nicht begreift, ne? Und immer wieder euren Körper kommentiert, dann ist es Zeit, dieser Person den Rücken zu kehren. Das gilt in Freundschaften, vielleicht sogar in der Familie, aber auch auf Social Media. Und dann guckt ihr stattdessen, dass ihr euch mit Menschen und Accounts umgibt, die Body Neutrality leben, also die jeden Körper, ihren eigenen, aber auch jeden anderen Körper wertschätzen und die niemandem das Gefühl geben, falsch zu sein oder Makel zu haben. Und erst recht euch nicht. Puh, Leute. Wow. Ich muss gleich auf jeden Fall was trinken. Und ich bin gerade ganz begeistert, dass wir hier angekommen sind. Es kommt jetzt noch ein Buchtipp von mir. Und zwar in meinem Buddy Book Club.
Der Buddy Book Club. Bücher, die zu dem Thema passen.
All das, was ihr heute von mir gehört habt. Ja, nicht all das. Nee, ein Teil davon. Weil ich habe natürlich recherchiert. Ich bin Skorpion. Ich bin eine Perfektionistin. Ich bin studierte Journalistin, wenn ich jetzt mal hier so meinen Lebenslauf wiedergeben darf. Ich recherchiere und ich lese Bücher. Und ich habe gelesen Girl vs. Girl von Sophie Gilbert. Und das ist mein Tipp. Sophie Gilbert beschreibt in ihrem Buch in 10 Kapiteln, wie jahrzehntelange Darstellungsweisen von Frauen in Magazinen, in Pornos, in Werbung, in Film, andere Frauen dazu bringen, gegeneinander zu konkurrieren und irgendwie auch ihre Körper zu hassen und zu vergleichen, statt, wie es eigentlich viel schöner wäre, Solidarität untereinander zu stärken. Das ist ein Sachbuch das liest sich meiner Meinung nach jetzt nicht weg wie ein cuter Roman. Also es ist kein Nicholas Sparks. Es ist auch, es hat dunkle Kapitel, ne? Weil es geht viel um Frauenhass. Es ist ein sehr feministisches Buch, ein sehr wichtiges Buch meiner Meinung nach, ein sehr zeitgenössisches Buch. Ich kann es nicht. Zeitgenössisch. Jetzt. Zeitgenössisch. Geil. Weil da drin sind sogar schon Themen wie Ozempic. And I mean, das ist doch mal so 2025. Deswegen Buchtipp. Sophie Gilbert, Girl versus Girl. Ich verlinke es euch in den Shownotes. Und sage an dieser Stelle Danke. Sonst sage ich immer Danke zu einem Gast. Jetzt sage ich vor allem auch mal Danke an euch, dass ihr hier mit mir gerade die ganzen Minuten zusammensaßt, gehört habt und vielleicht oder hoffentlich, das ist wirklich einfach so aus meinem Herzen gerade eine Riesenhoffnung, dass ihr was für euch mitnehmen konntet, für euch, für euren Körper und auch für unsere ganze Gesellschaft. Und checkt, was das für ein System ist und euch hinterfragt, andere hinterfragt, manchmal vielleicht auch gar nicht weiter Fragen stellt, sondern das Ganze einfach an euch abschmettern lasst. Es wäre schön, manchmal aber einfach nicht so einfach. Ihr könnt mir auf Instagram folgen. Ich beende das hier. Ihr könnt diesen Podcast bewerten, abonnieren, alles, kommentieren. Mich würde wirklich mal interessieren in den Kommentaren. Es ist die wievielte Folge? Ich weiß es gerade noch nicht mal. 20. glaube ich, ne? Ich habe letzte Woche gelernt, wie man Kommentare freigibt. Sorry, da waren jetzt welche von vor 6 Monaten, die ich jetzt beantwortet habe. Aber jetzt weiß ich, wie es geht, Leute. Ihr dürft hier jetzt so viel kommentieren. Ich kann antworten. Wie geil. Danke. Bis zum nächsten Mal. Da dann wieder mit einem Gast. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Ciao, ciao, ciao.